Herzlich willkommen zu unserem Podcast Spirit und Psyche, christliche und psychologische Spiritualität im Gespräch.
Wir, das sind Kirstin, Sozialpädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie,
und Sandra, Theologin und Journalistin.
Wir unterhalten uns einmal im Monat über Themen im Schnittfeld von Spiritualität, Theologie und Psychologie.
Mit Blick auf Alt und Neu, auf Theorie und Praxis und aus unseren ganz persönlichen Erfahrungen.
Heute wollen wir das Gespräch über ganz Persönliches und Praktisches fortsetzen. Und diesmal wird es um Sandra gehen. Also frage ich dich mal, Sandra, wie war denn dein Weg zur Spiritualität?
Ja, also vielleicht vorneweg, ich bin einfach, das habe ich mittlerweile festgestellt, vom Persönlichkeitstyp schon jemand, der so dazu tendiert, eher nachdenklich zu sein, so viele philosophische Fragen zu stellen und auch gerne mal so mit meinem Inneren einfach alleine im Zimmer zu sein. Und ja, deswegen glaube ich, dass ich da einfach so eine gewisse Neigung von Geburt an mitbringe. Aber ich wurde dann nicht religiös erzogen und ja, habe auch eigentlich mit Spiritualität sehr lange nichts am Hut gehabt. Ich habe so diese ganz klassischen Wegmarken einfach als Kind mitgenommen. Also wurde getauft, dann war ich im Religionsunterricht und wurde konfirmiert. Ja, und es gab auch wirklich eine Phase, wo ich mich also offen als Atheistin bezeichnet habe. Also das muss so mit vielleicht 14 oder so gewesen sein, also kurz, ja, so um die Zeit herum, wo ich konfirmiert wurde. Habe dann auch während dem Konfirmandenunterricht durchaus viele kritische Fragen da immer in mir bewegt. Aber irgendwie gleichzeitig hat es auch was mit mir gemacht. Also da sollte man ja dann regelmäßig in die Kirche gehen zu der Zeit. Und da hatte ich dann immer meine Oma getroffen. Das war sehr schön. Deswegen bin ich dann auch häufiger in die Kirche gegangen. Also das war dann weniger, weil ich das in die Kirche gehen so toll fand, sondern eher, weil ich es einfach schön fand. Es war so eine schöne Gelegenheit, mit meiner Oma mich auszutauschen. Und nach und nach habe ich dann in der Phase, glaube ich, so festgestellt, dass es mir einfach Freude bereitet, zu danken. Also das war so die zentrale Erkenntnis für mich in der Zeit, dass es mir irgendwie selber seelisch irgendwie total gut getan hat, einfach Danke zu sagen zu dieser, was auch immer, Instanz oder so. Ich habe mir das immer nicht so konkret vorgestellt. Das war einfach so diesem Allganzen oder so, halt dieser göttlichen Wirklichkeit, wie auch immer, irgendwie halt Danke zu sagen und dies einfach zu spüren, diese Dankbarkeit. Das war, glaube ich, damals so das Wesentlichste für mich. Und es war auch deswegen, glaube ich, sehr wichtig, weil ich von der Persönlichkeit auch, also damals zumindest, also nicht nur sehr so häufig in mich gekehrt war oder so nachdenklich eher, sondern mich diese Nachdenklichkeit halt auch häufig melancholisch gemacht hat, bis hin zu, ja, depressiv. Und ich da einfach, ja, viele Fragen hatte einfach an das Dasein, es häufig als sehr ungerecht oder einfach als, ja, seltsam erlebt habe oder mich einfach nicht so richtig zu Hause gefühlt habe in dieser Welt. Mich immer gefragt habe, warum. Und das ging dann so weit, dass ich dann auch, ja, auch aufgrund auch von persönlichen Begebenheiten habe ich dann tatsächlich 2005, das war nach meinem Abitur, hatte ich eine wirklich sehr schwierige Phase, wo ich ja in eine richtige Depressionsphase reingerutscht bin. Und da habe ich dann auch kurzfristig tatsächlich mir auch ja versucht, eben Hilfe zu holen. Da war ich dann schnell frustriert und auch enttäuscht, wie das dann gelaufen ist jeweils. Also ich hatte zunächst irgendwie vor, mich da in eine Klinik einzuweisen, war dann da auch mal ganz kurz hingefahren, das war im Schwarzwald, und dachte, ich werde jetzt sofort aufgenommen und stand da so an der Rezeption. Und die Frau meinte, nein, was denken Sie und so. Und dann habe ich da, saß ich nur im Wartezimmer und da habe ich da so Gespräche gelauscht und dachte so, Gott, das, nein, also darf ich auf gar keinen Fall hin. Und da passe ich auch gar nicht hin. Und ich also ganz schnell wieder weg. Und dann habe ich angefangen, bei einer Frau noch so Psychoanalyse zu machen. Also da saß ich dann auf der Couch und dann durfte ich halt kurz erzählen oder länger erzählen, ja, warum ich jetzt so traurig bin. Und dann, also dann habe ich halt irgendwie ewig erzählt über meinen Vater und meine Vaterbeziehung. Und ich habe in dem Moment, und ja, dann hatte ich noch eine ganz unglückliche Begebenheit mit dieser Psychoanalytikerin, weil sie dann, ich war in den, also es war etwas lustig, war in den falschen Zug eingestiegen und dann hatte sie gleich am Telefon gesagt, ah, das ist ja eine freudsche Fehlleistung und so. Und dann war ich so sauer sie, also, dass ich dann das abgebrochen hatte, also sofort. Ich habe einfach nur gemerkt, dass ich fühle mich durch diese Frau getriggert und dieses auf diesem Sofa sitzen, das lässt mich noch viel, viel depressiver werden und also da versinke ich irgendwie quasi im Selbstmitleid und ich habe einfach gemerkt, das bringt mir also gar nichts. Und dann hatte ich in der Zeit auch kurz noch Medikamente tatsächlich genommen. Das war in der Zeit, wo ich dann auch angefangen habe zu studieren. Und ich habe aber dann ganz schnell gemerkt, dass diese Medikamente, also die erste Packung habe ich, glaube ich, geschluckt und dann habe ich sie einfach weg, weil ich gemerkt habe, das brauche ich gar nicht. Ich habe auch keinen Effekt gemerkt, weil ich dann wirklich das Glück hatte, dass ich gleich am Anfang von meinem Studium ja einfach ein paar wunderbare Menschen kennengelernt habe oder kennenlernen durfte, mit denen ich teilweise noch bis heute also Kontakt habe, die einfach ganz toll sind. Und die haben mir so viel Stabilität gegeben, einfach diese menschliche Wärme oder dieser Kontakt, dass ich das einfach nicht mehr gebraucht habe. Und vor allen Dingen konnte ich dann auch mit diesen Freunden eben tatsächlich dann auch viele Dinge einfach nochmal besprechen oder reflektieren. Und das hat mir so geholfen, dass ich das alles andere gar nicht mehr, also wirklich nicht mehr gebraucht habe. Also ich hatte immer noch so von der Persönlichkeits- Ja, einfach die Tendenz, sag ich mal, zu Melancholie und so, ja, aber ich habe einfach gemerkt, das ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt so viel an Selbstmord oder so denke. Das hat dann wirklich aufgehört. Und dann habe ich auch während dem Theologiestudium durch auch diese Freunde vermittelt angefangen, TC-Lieder viel zu singen. Also wir sind da immer, ja, regelmäßig einfach in die Kirche gegangen und da habe ich das dann kennengelernt und habe das dann auch für mich selber ja einfach weiter praktiziert. So habe dann auch häufig halt, wenn ich nach Hause gelaufen bin oder so, einfach so vor mich hin diese TC-Lieder gesungen und so. Und irgendwie, das hat mich so geflasht irgendwie. Also es hat mir damals wirklich, also es tut mir bis heute seelisch gut, dieses Singen. Ich fand das einfach eine wunderschöne Methode, um so irgendwie bei der Seele anzukommen und in so einem, ja, da gleitet man ja in so einen schönen Zustand irgendwie, wenn man so das ist ja wie Mantra singen im Grunde genommen. Und dann hatte ich auch noch das Glück tatsächlich, dass mir einer meiner Kommilitonen den Vorschlag gemacht hat, ach komm, lass uns doch mal dahin gehen, da gibt einer Zen-Meditation. Ich hatte keine Ahnung, was es ist und habe gedacht, oh ja, ich war da sehr offen gegenüber allem Möglichen, was wir da so ausprobiert haben. Und dann war das aber eine sehr schöne Erfahrung. Also ich war da ein paar Mal in so einer größeren Gruppe und dieser, ja, Zen-Lehrer, der hat halt, ja, dieses ganz klassische, also sehr klassisch Zen halt durchgeführt. Man saß da auf so einem Kissen und dann gab es natürlich auch so Gehmeditation dazwischen und ich weiß halt noch, ich erinnere mich, dass ich einfach schon, ich glaube, so nach den ersten zwei, drei Mal habe ich irgendwie an der Wirkung gemerkt, dass da irgendwas ist. Und das lag einfach daran, also ich hab in einer Situation, wo ich sonst mega getriggert worden wäre oder wo ich quasi einfach psychisch überhaupt nicht ausgehalten hätte, war ich seelenruhig. Ich habe mir selber so zugeguckt und habe gedacht, was stimmt mit dir nicht? So, weil ich war dermaßen ruhig, dass ich dachte, das kenne ich nicht. Also ich hab wirklich gedacht, ich bin nicht mehr ich selbst so richtig und fand es aber total toll, weil ich dachte, wow, so ruhig möchte ich immer sein. Und ich habe es trotzdem wieder irgendwann wieder aufgehört. Vielleicht, weil mir dieses da immer hingehen und so, das hat mich irgendwie, glaube ich, genervt. Vielleicht mag es da auch noch andere Gründe gegeben haben, an die ich mich nicht mehr im Detail erinnere. Aber was ich fortgeführt habe, ist, dass ich tatsächlich ab der Zeit eigentlich, ein guter Freund hatte dann auch so eine kleine Bank für mich gezimmert selber, also so ein Gebetsbänkchen. Und das habe ich bis heute noch. Und dann saß ich da auch in meinem Studentenwohnheim im Zimmerchen häufig auf dieser Bank und habe dann da so vor mich hin gesessen in der Stille, weil ich einfach gemerkt habe, das tut mir so gut. Und dann habe ich mir häufig noch ein Räucherstäbchen genommen und ja, das hat dann später irgendwie dazu geführt, dass manche sich dann über mich lustig gemacht haben, weil man offensichtlich dieses Räuchern irgendwie dann noch auf dem ganzen Gang riechen konnte und das dann vielleicht auch falsche Assoziationen geweckt hat bei der einen oder anderen Person, ich weiß nicht genau, aber das war für mich ganz schön
Darf
und
ich
ja.
da einmal zwischenfragen, wie bist du denn von einer sehr nicht religiösen Erziehung für den Konfirmandenunterricht in die Kirche gehen, dann zum Theologiestudium ausgerechnet gekommen?
Ja, ich kann dir das gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, ich hatte schon früher, das hing auch mit einer Erfahrung zusammen, die ich mit 10 Jahren gemacht habe, wo ich also fast gestorben wäre, hatte ich irgendwie eine ja, seltsame Beziehung vielleicht zum Tod, beziehungsweise ich habe irgendwie so die Überzeugung gewonnen, dass dieser Tod gar nichts Schlimmes ist. Und ich habe auch irgendwie für mich so gespürt, dass ich durch diese Erfahrung, warum auch immer, ich irgendwie die Möglichkeit hätte, andere Menschen zu trösten. Und deswegen habe ich schon sehr früh immer gedacht, oh, du musst dir mal irgendwie einen Beruf suchen, wo du andere Leute trösten kannst. Also so. Und dann habe ich, ja, das gab's, das war so ähnlich, das war, glaube ich, um die Zeit rum, wo wir auch Konfirmandenunterricht hatten. Da gab es bei uns in der Schule noch so eine Berufsorientierungsphase. Da sollte man irgendwie so eine Woche irgendwo halt Zeit verbringen. Und ich hatte mich dann auf einen Verlag beworben, weil ich unbedingt im Verlag arbeiten wollte, weil ich ja auch sehr, sehr gern geschrieben habe. Und dann war ich aber, dann hat der Verlag hatte mir dann abgesagt. Und dann war ich total sauer und enttäuscht. Und dann ist mir das Einzige, was mir dann eingefallen ist, war dann, ach, ich könnte doch, ich würde total gerne im Krankenhaus sein und da Seelsorge machen. Und dann habe ich da die Seelsorgerin angerufen, die Krankenhausseelsorgerin, und die sagte dann zu mir, ja, das findet sie zwar ganz schön, aber das, ja, ich kann nicht mit ihr mitlaufen, weil da muss man extra ausgebildet sein und dafür sei ich noch viel zu jung, auch um das auszuhalten und so weiter. Und sie empfiehlt mir ohnehin, wenn ich mal Krankenhausseelsorge machen wollte, dann müsste ich ja ohnehin ins klassische Pfarramt gehen. Und also dann habe ich gedacht, okay. Wusste ich ja alles gar nicht, wie das so läuft. Und da habe ich gedacht, okay, dann frage ich jetzt einfach mal meinen Pfarrer, weil ich war ja eben Konfi und dann habe ich den gefragt. Und dann hatte der mir gesagt, ja, okay, wenn du Lust hast, kannst du ja die Woche bei mir dann mal machen. Und dann habe ich bei ihm das diese Woche gemacht mit ihm, bin da ab und zu mit ihm irgendwo hin oder habe mit ihm gesprochen. Da hat sich eigentlich diese Idee überhaupt erst, ja, ich glaube, verfestigt, würde ich noch nicht sagen, aber jedenfalls entwickelt, dass ich vielleicht sowas mal machen könnte. Und das lag, also bei mir war das ja nicht so, dass ich irgendwie, ich war ja nicht in Kinderkirche oder Jungschau oder irgendwie. Meine Jugend habe ich ja meistens eher bei den linken Pfadfindern verbracht. Das waren mehr Anarchisten und da wurde auch nicht gebetet, sondern halt gesungen. Also das war relativ anders. Und deswegen war für mich so diese ganze, so diese Kirche von innen, sage ich mal, die habe ich ja gar nicht gekannt. Und das Einzige, was ich eigentlich mit Kirche dann assoziiert hatte, war eben dieser Pfarrer, den ich da kennengelernt habe. Und meine wahrscheinlich sehr idealistische, fantasievolle Vorstellung davon, dass dieser Mensch ja regelmäßig also andere Menschen besucht und denen Trost spendet. So, das war irgendwie mein Bild. Und da habe ich gedacht, ach, das will ich eigentlich auch machen.
Wie ist es dann weitergegangen von deinem, also du warst ja jetzt bei deinem Theologiestudium?
Ja, genau. Also Theologiestudium habe ich dann tatsächlich auch deswegen aufgenommen, weil ich hatte noch überlegt, ob ich vielleicht Psychologie lieber mache. Aber da gab es dann so einen Numerus Clausus und war dann knapp drüber, glaube ich halt. Ich hätte dann warten müssen und ich bin sehr ungeduldig vom Typ her. Und dann habe ich das nicht geschafft. Dann habe ich gedacht, dann machst du Theologie. Das ist auch was mit Menschen. Also es war im Nachhinein, muss man sagen, vielleicht jetzt nicht mega durchdacht und reflektiert. Aber ich dachte halt, das ist ganz spannend. In Theologie macht man ja auch ganz viel so tatsächlich mit, ja, man macht sich Gedanken, Philosophie ist dabei, Geschichte und so. Fand ich alles interessant. Und dann war aber tatsächlich für mich nochmal ganz wesentlich, dass ich dann während meinem Studium, also nach der Zwischenprüfung, nochmal raus bin, also aus diesem ganzen Umfeld. Ich habe ja damals im Evangelischen Stift in Tübingen gewohnt, da hatte ich ein Stipendium und das war also sehr, alles sehr behütet und so wirklich irgendwie heile Welt und irgendwie war alles klar und ich fand es halt irgendwie, ja, das wurde mir irgendwann zu eng und viele andere haben sich auch in der Zeit von meinen Bekannten auf den Weg gemacht, irgendwo anders hin, in ja, alle möglichen Länder zum Gaststudium oder ja, Auslandsstudium und ich habe dann da auch gedacht, du musst mal ganz woanders hin, einfach was ganz anderes. Und ich hatte schon relativ lange eine starke Faszination so für Russland, für die russische Kultur, Sprache und so. Und dann habe ich gedacht, ach wow, dann hatte ich zufällig zwei Weißrussen getroffen, die waren bei uns im, ja, also in diesem evangelischen Stift untergebracht. Mit denen hatte ich mich unterhalten und von denen habe ich dann erfahren, es gibt also diesen Austausch. Auch in die andere Richtung. Das wusste ich gar nicht, hat mir auch keiner gesagt. Es wurden immer alle möglichen Austausche wurden beworben. Das war der einzige, über den niemand irgendein Wort verloren hatte. Und dann hatte ich aber gedacht, okay, also wenn die mit der Austausch, mit dem Austausch sozusagen zu uns kommen können, könnte doch ich eigentlich auch andersrum nach Weißrussland kommen. Und ich war dann aber irgendwie die Erste, die auf die Gedanken gekommen ist. Und der Professor, der diesen Austausch ursprünglich ins Leben gerufen hatte, bei dem saß ich dann in der Sprechstunde, der war, glaube ich, ziemlich irritiert und fand es irgendwie total komisch. Und der hat mir dann auch nicht so wirklich weitergeholfen. Ich habe dann aber zum Glück noch andere Leute gefunden, die sich für Orthodoxie interessiert haben, die da auch kompetent waren und die mir dann wirklich geholfen haben, mich da auch drauf zu bewerben und diesen ganzen, ja, diese ganze Formalien hinter mich zu bringen, weil das wirklich sehr schwierig war. Und im Endeffekt war es aber für mich einfach dann unglaublich, ja, ich sage im Nachhinein wirklich Horizont erweitern, eben weil ich dort so viel Irritationen erlebt habe, als ich dort war, also in diesem Studium, wie anders das war. Das war so anders zu unserem westlichen Studium, wie die Theologie gemacht haben, dass ich also wirklich so richtig aus so einer Blase raus bin. Teilweise auch vielleicht etwas grausam, ne? Und ich habe dann aber nach und nach, es hat auch manchmal Jahre gebraucht, bis ich manche Dinge überhaupt verstanden habe. Also was mich da irritiert hat und was ich da kennengelernt habe. Aber eines der Dinge, die mich da wirklich von Anfang an halt angezogen haben, war wirklich so dieses Meditative. Der Gottesdienst ist ja bei den Orthodoxen viel länger und führt einen eben sehr schnell in andere Bewusstseinszustände hinein. Und dann hatte ich das Herzensgebet da das erste Mal kennengelernt, und auch das Bekreuzigen und diese Kombination, dass man eben wirklich dann auch während am Gottesdienst, der dann teilweise eben wirklich stundenlang geht, wo man dann immer steht, also da sitzt niemand, da stehen alle und dann ist man eigentlich immer nur damit beschäftigt, dass man sich bekreuzigt und manchmal auch sich niederwirft und so. Und das macht man dann so 3 Stunden lang. Und das macht halt irgendwas mit einem. Also da habe ich einfach gemerkt, das ist so anders. Zu diesem Verkopften, was ich in Tübingen im Studium kennengelernt habe. Und ja, davon wollte ich dann irgendwie mehr. Deswegen habe ich dann später auch noch mehr recherchiert zu diesem Thema, nach und nach. Und bin dann aber erst, also ich habe dann festgestellt, dass mir dieses Herzensgebet, ich habe es ganz oft versucht, aber irgendwas hat mir noch gefehlt. Also es hat nicht so geflutscht. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber irgendwas hat noch so, ja, und dann habe ich erst während dem Vikariat habe ich zufällig dann ein paar Videos angeguckt zum Thema Ruhegebet. Und da wurde eben konkret nochmal beschrieben, wie man das machen könnte. Das war gar nicht mal so die Methode so anders, sondern diese Person hatte so eine Auswahl gegeben an Mantren. Und ich habe dann gemerkt, dass mir dieses Mantra, dieses übliche Mantra, was es da gibt, dass mir das einfach zu lang war. Irgendwie ging ich damit nicht in Resonanz. Und dann habe ich ein Mantra gefunden, was kürzer war. Und dieses kürzere Mantra, das hat dann wirklich, ja, ich würde sagen, funktioniert. Also da habe ich einfach gemerkt, wenn ich mich hinsetze und dieses Mantra bete, dann hilft mir das. Ich sag mal ganz grob einfach auch das Leben zu überstehen einfach. Genau, weil ich hatte dann im Vikariat und wo ich ins Pfarramt gekommen bin, wirklich auch so mehrere ja, Realitätsschocks gleichzeitig irgendwie zu überwinden. Also einmal musste ich mich sehr stark mit mir und meinen ganzen Prägungen nochmal auseinandersetzen, weil ich in eine sehr ja, schwierige Ehe reingeschlittert bin mit einem Weißrussen, der schwer, ja, kindheitstraumatisiert war. Und ich habe dann im Zuge dessen, ja, auch mich mit vielen, ja, einfach Themen bei mir selber auseinandergesetzt oder musste das quasi. Gleichzeitig hatte ich dann, also im Vikariat tatsächlich, also ich habe da alles Mögliche gleichzeitig erlebt. Ich habe mich scheiden lassen von diesem Mann. Ich habe sexuellen Missbrauch erlebt. Ich habe ganz hochgradig Manipulationen erlebt, Misshandlungen bis hin zu einer Morddrohung. Und ich würde wirklich sagen, ich wurde da traumatisiert in der Zeit. Und ich hätte dieses Vikariat und auch die anschließende Zeit dann im Pfarramt, hätte ich nicht geschafft, wenn ich nicht dieses Gebet gelernt hätte. Und ich habe damals wirklich, ich war so einfach dankbar dafür, dass ich das kennengelernt habe, weil ich hatte auch zum Glück die Gelegenheit und die Zeit, dann auch das wirklich zu praktizieren. Also ich habe wirklich dann zum Beispiel, wenn wir auf Seminar waren beim Vikariat, hatten wir häufig dann sehr viel Zeit drumherum. Also abends und morgens hatte ich immer Zeit, mich auf mein Bänkchen zu setzen oder auf irgendein Kissen und einfach konsequent diese 20, mindestens 20 Minuten dieses Gebet zu sprechen. Und auch in anderen Situationen, wo es mir einfach zu viel geworden ist, habe ich mich sofort zurückgezogen, habe dieses Gebet gesprochen und bin dann dadurch halt wieder einfach ja zu mir selbst zurückgekommen irgendwie. Ja, und habe dann auch, ich habe auch ganz stark andere Dinge noch ausprobiert in der Zeit, einfach weil ich irgendwie dringend nach ganz viel gesucht habe, was mir hilft, da jetzt nicht unterzugehen, ne? Oder halt irgendwie verrückt zu werden.
Ja, das ist ja auch eine ziemliche Belastungssituation gewesen dann zu der Zeit. Hast du denn zusätzlich zu diesen Meditationsformen noch irgendwelche anderen Sachen benutzt, vielleicht auch irgendwas Psychologisches da erstmal zur Hilfe genommen in dieser Reflexionszeit?
Ja, also auf der einen Seite habe ich tatsächlich einfach sehr, sehr viel gelesen. Also das war, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig.
Ja.
Also die richtige Literatur zur richtigen Ort, zur richtigen Zeit gefunden. Und was ich aber auch immer schon eigentlich gemacht habe, was mir aber auch erst so im Nachhinein klar geworden ist, ist, dass also ich habe immer schon sehr, sehr gern gemalt und gezeichnet. Aber was ich dann angefangen habe, war wirklich, wenn ich so ganz schwierige Situationen hatte im Leben, auch schon früher oder Dinge, also wenn es auch Liebeskummer oder irgendwas war. Also ich habe dann relativ bald angefangen, das einfach zu vermalen quasi. Also ich habe dadurch, dass ich dann gemalt habe, einfach da diese ganze Energie, die sich da irgendwie aufgestaut hatte, ob das jetzt irgendwie Enttäuschung war, Wut, Trauer oder ein Schock oder was auch immer. Also diese ganzen Emotionen habe ich dann durch meinen Pinsel auf dieses Bild geklatscht. Und das hat unglaublich viel geholfen. Und ich habe auch da ganz oft dann schon so eine Art Einheits irgendwie Erlebnisse gehabt während dem Malen. Also so dieses, ja, so ekstatische Phasen, ne, wo ich dann wirklich so dachte, wow, alles ist gut, alles ist wunderbar, so. Und das halt mitten im Schmerz, ja. Also dieses Ambivalente irgendwie. Und gleichzeitig habe ich ganz viel Tagebuch geschrieben, das habe ich eigentlich schon immer, mein ganzes Leben lang immer, schon ab 9 Jahren habe ich immer alles reingeschrieben, was mich gestört hat oder was ich toll fand. Und es war mir immer ganz, ganz wichtig, weil ich irgendwie sehr viel, offensichtlich einfach sehr viel Emotionen hatte, sehr starke. Und diese mussten eben irgendwie weg oder abfließen. Genau, und ja, ich habe dann also richtig psychologisch, ich habe ja erzählt, dass das mit der Psychoanalyse war bei mir eher katastrophal. Ich habe aber schon längere Zeit an mir vorgenommen gehabt, dass ich gerne mal noch ein bisschen eine andere Psychotherapie ausprobieren würde oder machen würde in Bezug einfach auf meine Glaubenssätze, die ich so seit frühester Kindheit so irgendwie ja entwickelt habe, die vielleicht mir jetzt heute auch nicht mehr so gut tun in meinem Erwachsenenleben. Und das habe ich dann schließlich tatsächlich 2023, es also ist noch gar nicht so lange her, habe ich dann ja eher durch Glück oder so, habe ich dann einen Psychotherapeuten kennengelernt, ganz aus anderem Anlass. Und da habe ich dann ganz spontan einfach plötzlich die Eingebung gehabt, weißt du was, das ist der Richtige, bei dem machst du das jetzt. Und dann habe ich das ein Jahr lang jetzt mal gemacht. Und da war halt der Schwerpunkt aber tatsächlich auf kognitiven Hinterfragen eben von Glaubenssätzen und dann so Richtung Verhaltenstherapie, ne, dass man dann sich halt auch Gedanken macht, wie verhalte ich mich? Wie reagiere ich auf was? So. Aber das war halt alles dann auch gleichzeitig auch verkopft, ne? Und ich habe dann nach einer Weile auch gemerkt, dass das bringt mir unglaublich viel und ich will das auf jeden Fall weitermachen. Aber sag mal so, ich hatte das Gefühl, ich habe es jetzt begriffen, um was es geht. Und es hat auch Grenzen. Also ich komme da nicht wirklich weiter. Manche Dinge kann ich so irgendwie nicht auflösen, nicht heilen. Und natürlich hatte ich auch immer, also bei diesen spirituellen Methoden ist es ja auch so, dass ich jetzt nicht unbedingt nur mich damit heilen wollte, sondern ich wollte damit schon auch irgendwie so meiner tieferen Sehnsucht nachgehen, mich einfach mit was Größerem zu verbinden. Und da also nicht nur jetzt kurzfristig Trost, sondern wirklich so einen Trost zu beziehen, der mich halt wirklich trägt.
Ja, das kann ich bestätigen. Also meine Erfahrung ist auch, dass oft diese psychotherapeutischen Methoden ein ganz wichtiger Anteil sind, also aber eben nur die eine Hälfte, also wirklich auch eine wichtige Hälfte, aber eben nur eine Hälfte von dem, was man für Heilung gut gebrauchen kann, und dass das Spirituelle immer ein zweiter Schritt, also in meiner Arbeit und auch in meiner persönlichen Erfahrung, die zweite Hälfte ist, um dann in Heilung zu kommen, um mit dem Leben das Ganze wieder auflösen zu können. Da hast du aber wahrscheinlich auch noch weitere Methoden mittlerweile. Vom Ruhegebet hast du schon gesprochen, von Taizé. Was hast du denn sonst noch an spirituellen Techniken dann weiterhin ausprobiert?
Ja, also ich glaube, mittlerweile habe ich eine ganze Menge so durch, aber ich habe dann schon nach und nach gemerkt, dass es echt wirklich auch sehr individuell wahrscheinlich verschieden ist. Also was halt einem vielleicht auch liegt so und was natürlich dann auch einfach Effekte hat. Also das ist jetzt keine Methode im engeren Sinne, aber was ich tatsächlich im Nachhinein sagen muss, was glaube ich eine der wirksamsten Dinge war einfach die Frage zu stellen, wer bin ich? Und die Frage habe ich ziemlich früh gestellt, also schon als, weiß ich nicht, 9-, 10-Jährige irgendwie, weil ich mich einfach, ich war da irgendwie irritiert, weil ich irgendwie relativ früh gespürt habe, dass ich irgendwie mehr bin oder dass ich nicht die Person bin, für die mich jetzt andere halten oder dass ich irgendwie eine andere Dimension in mir gespürt habe, als nur dieses Wesen mit dem Namen Sandra. So. Und dieser Frage bin ich halt dann immer weiter nachgegangen und gehe ich eigentlich bis heute immer weiter nach. Und da merke ich, das macht viel. Und dann habe ich also beim Ruhegebet habe ich dann irgendwann mal auch festgestellt, dass es da noch eine andere Version gibt. Die habe ich dann aber übers Lesen erstmal kennengelernt. Von der Cynthia Bourgeot wurde ich da inspiriert. Das Gebet der Sammlung nennt sich das, oder Centering Prayer im Englischen. Und da habe ich dann irgendwie eine Art Codewort auch geschenkt bekommen. Einfach ein Wort, das eben überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das ist insofern ganz gut, weil es dann wirklich, also nichts mit der Ratio, nichts mit deinem Kopf oder deinem Verstand zu tun hat, sondern dich eben da wirklich sofort wegführt. Und ich trotzdem ein Wort eben bekommen habe, mit dem ich irgendwie emotional in Resonanz gehen kann, einfach durch die Laute, also nur eine Lautfolge. Und da ist jetzt der Unterschied vielleicht, also Leute, die das kennen, diese zwei Gebetformen, also einmal Jesusgebet und einmal Gebet der Sammlung, die sagen auch, dass es schon einen Unterschied auch im Erleben gibt dabei, weil bei diesem Gebet geht es tatsächlich ganz stark ums Loslassen. Also es geht eben nicht darum, wie beim Mantra beginnt, dieses Mantra immer wieder zu wiederholen und daran in gewisser Weise festzuhalten, sondern es geht hauptsächlich darum, dieses Mantra eigentlich loszuwerden, also abzugeben. Und dadurch kann es dann tatsächlich zu längeren Phasen kommen, wo man wirklich nur in der Stille ist, also ohne Gedanken, ohne Mantra. Und da habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen damit gemacht. Was auch noch dazugekommen ist, war dann seit 2018 oder 19, wo ich dann angefangen habe zu bloggen und andere Leute kennengelernt habe, auch über den Blog und so, da kam dann noch die Ganzkörpermeditation hinzu, im Zuge der Verbindung mit Paul Smith und dem Luke Healey, also die das Integral Christian Network gegründet haben in den USA. Auf Paul Smith bin ich damals gestoßen, weil er eben ja im englischsprachigen Raum so eines der ersten Bücher über das integrale Christentum geschrieben hat. Und er hatte dann zusammen eben mit Luke Healey, der jetzt für ihn die Organisation ja weiterführt, nachdem Paul Smith ist ja verstorben seit einiger Zeit. Und die hatten dann aber damals noch angeboten, auch für uns eine deutsche V-Space-Gruppe zu gründen unter ihrer Anleitung. Und da hatte ich eben noch das Glück dabei zu sein. Und diese V-Space-Gruppe ist im Grunde genommen einfach eine Gruppe, also quasi wie ein Hauskreis, nur mit dem Unterschied, dass man eigentlich sehr wenig redet. Also man redet schon ein bisschen, aber die meiste Zeit verbringt man eben gemeinsam in der Stille und meditiert und geht gemeinsam in den Raum eben jenseits von Worte, und Das geht mit Hilfe von einer Ganzkörpermeditation, wo man wirklich Kopf, Herz, Bauch und Füße dazu nimmt und so eben möglichst ganzheitlich einfach zu einem Wahrnehmen kommt, was einem sonst nicht so leicht gelingt. Genau, also das fand ich sehr inspirierend und das hat mich auch noch dazu geführt, die Herzatmung wieder intensiver zu machen. Also ich hatte bei dem Jesusgebet natürlich häufig auch im Osten gelesen, dass sie das kombinieren mit der Atmung ins Herz. Aber manche Kommentare dann von anderen spirituellen Lehrern haben mich davon eher abgehalten oder abgeschreckt, weil es dann hieß, wenn du das machst, dann ja, dann beschleunigst du deine Entwicklung ganz schnell und dann schaffst du das nicht und dann wirst du verrückt oder irgendwas. Jedenfalls hat mir das dann Angst gemacht und dann habe ich das ziemlich lange nicht gemacht und habe das eben wirklich nur eigentlich im Grunde genommen mit dem Kopf gemacht, mit dem Kopf gebetet und diese Ganzkörpermeditation, auch Gespräche mit Paul Smith selber, also wo ich ihn wirklich auch noch explizit gefragt habe, ob er mir rät, das Herz mit einzubeziehen, habe ich dann auf meinem Weg doch mal bestärkt, wieder das Herz dazu zuzunehmen und das hat ja, das hat dann wirklich noch mal echt was verändert, einfach in der Wahrnehmung. Genau. Und ich habe genau, was habe ich noch ausprobiert? Ich habe eine Mini-Visionssuche habe ich gemacht, weil ich ja als Mutter hatte ich da nicht mehr so viel Zeit. Da konnte ich jetzt mich nicht 2 Wochen einfach mal abmelden und meinem Mann sagen, tschüss, ich gehe jetzt auf Visionssuche. Deswegen hatte ich dann Gelegenheit, so eine Mini-Form zu machen und das hat mich dann dazu geführt, also so dieses Visionssuche ist ja, dass man eigentlich klassisch 3 Tage, 3 Nächte allein draußen in der Natur ist. Das hatte ich nicht, war wirklich nur kurz allein draußen in der Natur. Aber es hat mich doch inspiriert. Und ich hatte dann auch durch Paul Levy diese Form kennengelernt, dass man, also es ist sehr ähnlich bei der Visionssuche, dass man sozusagen alles Äußere eigentlich als Symbol nimmt. Also nicht nur den Traum symbolisch deutet, das hatte ich schon viel länger gemacht. Träume aufschreibt und so und sich erinnert, sondern dass man wirklich anfängt, dieses ganze Leben, diese ganze Wirklichkeit, in der ich unterwegs bin, auch tagsüber als eine Art Traum anzunehmen, einfach mal und dann zu schauen, was sich da macht, wenn ich sozusagen so eine Herangehensweise habe. Und das ist natürlich auch nochmal was ganz Spannendes, was dann sehr viel in Gang setzen kann. Genau. Ja. Genau, dann kam noch das holotrope Atmen dazu, auch den Hubert Hagel, der das gemacht hat, den ich da kennengelernt habe, der macht es ja so ein bisschen nach Stanislav Grof, aber hat es selber weiterentwickelt. Genau, und dann, ja, also ich habe bis jetzt, glaube ich, wirklich sehr viele unterschiedliche Formen einfach ausprobiert. Und trotzdem merke ich einfach, es gibt Konstanten, die wirklich bleiben. Also Dinge, die ich mal ausprobiere, wo ich irgendwie schön finde, so hin und wann. Aber es gibt auch Dinge, die wirklich bleiben. Und dazu gehört wirklich das Jesus- oder Herzensgebet, was mir wirklich auch einfach in schwierigen Situationen immer wieder hilft.
Ja, das ist, glaube ich, ja auch das, was uns ein bisschen verbindet, dieses Herzensgebet, das Mantra, über das wir bestimmt noch mal irgendwann ein bisschen ausführlicher sprechen könnten. Und es gibt auch viele
Ja,
andere Sachen,
genau.
die du schon, ne, wo du jetzt benannt hast, wo ich noch ganz viele Fragen hätte, was es eigentlich ganz genau ist, weil ich das auch, ich kenne ganz viele Sachen nicht, die du gemacht hast. Und das ist ja auch, glaube ich, umgekehrt so, wo wir bestimmt noch
Ja,
ganz
ja.
viele Sachen mal ins Detail gehen könnten und genauer erklären könnten, was wir da machen, wie das geht, welche Wirkung das hat, vielleicht sogar auch Anleitungen geben kann, wie man das selber ausprobieren könnte. Ich glaube, da haben wir noch einiges vor.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat dir Freude gemacht und du konntest etwas für dich mitnehmen.
Wir freuen uns über deine Kommentare, Fragen und Anregungen. Und auch, wenn du den Podcast mit anderen teilst.
Deine Kirsten
Und deine Sandra.